Hier spricht der Geekery-Podcast. Heute mit Musti, Jean-Claude und mein Papa.
Geekweek, der Tech-Podcast mit Jean-Claude Frick in Bern, Mustafa Isik in München, und Markus Schuler.
Hier ist Geekweek, der Tech-Podcast mit Ausgabe 239, aufgenommen am Samstagnachmittag, dem 22. Oktober. Im BR24-Studio des Bayerischen Rundfunks in München sitzt Mustafa Isik und aus Bern hat sich Jean-Claude Frick eingeloggt. Heute sprechen wir über den großen DDoS-Angriff, der viele Dienste und Webseiten in den vergangenen Tagen stark beeinträchtigt hat. Wir interessieren uns insbesondere dafür, wie es zu solch einer offenbar groß angelegten Denial-of-Service-Attacke kommen konnte. Unser einziges Thema deshalb heute die DDoS-Attacke, die für Unterbrechungen und Frustration im Web in den vergangenen zwei Tagen gesorgt hat. Dutzende Dienste und Webseiten in den USA, aber auch in Europa waren nämlich zum Teil nur schlecht oder gar nicht zu erreichen. Betroffen zum Beispiel Twitter, die New York Times, CNN, Pinterest, Spotify und viele, viele andere. Kurze Frage an euch beide, vielleicht Jean-Claude zuerst. Habt ihr etwas von dieser DDoS-Attacke überhaupt mitbekommen, Jean-Claude?
Ja, klar. Also mir ist aufgefallen natürlich, dass Twitter nicht läuft. Als bekennender Twitter-Freak bin ich ja mehr oder weniger immer auf Twitter. Da fiel mir dann auf, dass das nicht ging. Ich hatte zuerst meinen Twitter-Client im Verdacht. Und dann aber eine kurze Google-Recherche hat natürlich dann gezeigt, okay, ist nicht das Einzige. Und auch Slack, dieser Dienst, wo wir ja schon oft im Geekweek drüber gesprochen haben, den ich für verschiedene Projekte brauche, der ging dann auch plötzlich nicht, beziehungsweise er ging dann auf dem iPhone, aber auf dem Mac nicht. Also ganz komisch. Man hat einfach gemerkt, das Internet ist irgendwie ein bisschen wackelig gewesen gestern.
Und hat einen Schluck auf. Mustafa, hast du denn von diesem Schluck auf etwas mitbekommen?
Ja, wir haben freitags oft unseren Gaming-Abend im Office nach Feierabend. Nur den Feierabend dehnen wir ja gerne mal aus. Doch gestern mussten wir den so ein bisschen früher einläuten, weil wir nicht mehr auf GitHub kamen. Dort liegt all unser Code, die ganzen Produkte der bayerischen Software, der BR-Softwareentwicklung, sind in irgendeiner Form auf GitHub versioniert. Und da kamen wir nicht mehr drauf und haben dann realisiert, Mist, jetzt können wir produktiv eigentlich gar nicht mehr arbeiten und fangen an, früher zu zocken.
DNS steht für Domain Name Server. DNS-Server sind die Telefonbücher sozusagen des Internets. Ein großer Betreiber für solch ein Telefonbuch ist die Firma Dynn in der Nähe von Boston. Vor allem dieser Firma galten offenbar die Angriffe. Weshalb, Jean-Claude, sind denn davon andere Dienste wie zum Beispiel die New York Times oder SoundCloud, was ja eigentlich seinen Sitz in Berlin hat, betroffen?
Ja, das ist natürlich clever von den Angreifern. Du greifst quasi das Telefonbuch des Internets ab an. Ebenso ein DNS-Service, der ja quasi die Namen wie zum Beispiel twitter.com dann in die IP-Adressen umsetzt. Und wenn du den lahmlegen kannst, dann kann es dir eben passieren, dass du, ohne dass du die New York Times, Twitter oder andere überhaupt angreifen brauchst, die trotzdem quasi offline nehmen kannst, weil nämlich dann die Rechner, die versuchen dort drauf zuzugreifen, der Browser zum Beispiel vom normalen Benutzer, der kann dann die Adresse unter Umständen nicht mehr auflösen und der bringt dann eben diese bekannte DNS-Fehlermeldung so nach dem Motto, sorry, ich habe den Server nicht gefunden. Also das ist eine neue Qualität von Attacken, die man in den letzten Monaten beobachten konnte und die zeigt eigentlich, die zielt genau eigentlich auf einen der empfindlichsten Punkte vom Internet.
Warum ist Mustafa dieser Punkt so empfindlich? Haben wir als Betreiber solcher Dienste da vielleicht etwas falsch gemacht, nicht ausreichend geschützt? Woran liegt das?
Weißt du, die Frage ist natürlich sehr berechtigt, denn das Internet weiß inzwischen ja jedes Kind, das ist ein Thema, was man in der Schule schon lernt, ist entstanden, um ja sogar, also die Vorläufer des Internets und dann später das Internet, sogar nach Atomschlägen in einem Dritten Weltkrieg ja in irgendeiner Form trotzdem noch Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das gilt aber wirklich nur für die untersten Schichten des Internets. Hier reden wir schon über Dienste, die da drüber hängen, nämlich, wie ihr schon so schön gesagt habt, um einen Dienst, der da Telefonbuch heißt. Also man muss nicht im Internet dann einzelne Ziffernfolgen als Adressen eingeben, denn darauf basieren die Protokolle, die da drunter hängen, IP-Adressen, die wir alle in irgendeiner Form schon mal vielleicht gesehen haben, aber der gemeine Nutzer immer weniger zu Gesicht bekommt, sondern eben Namen, die über eine Namensauflösung, über den DNS-Dienst dann eine komfortablere Nutzung des Internets ermöglichen. Ich würde nicht unbedingt sagen, Markus, dass Nutzerinnen und Nutzer oder die Leute, die für Infrastruktur zuständig sind, da jetzt gravierende große Fehler machen. Stattdessen entdecken wir jetzt plötzlich durch die Proliferation von bestimmten Arten von und immer weiteren Internet-enabled Devices, dass neue Angriffsmodelle möglich werden. Also jetzt müssen wir eigentlich eher mal die Infrastruktur des Internets überdenken, weil sich eben neue Dinge ermöglicht haben in Kostenreduktion bei der Herstellung von immer verbundenen, internetverbundenen Gerätschaften. Denn da liegt das eigentliche Problem bei diesem Angriff.
Möglich gemacht haben die Angriffswellen nämlich eine bestimmte Malware namens Mirai. Und wir Verbraucher und natürlich auch die Infrastrukturbetreiber des Internets, die leiden jetzt darunter. Aber wir Verbraucher sind da ein klein wenig auch mitschuld, solange wir Webcams oder Videorekorder betreiben und diese Geräte eben mit dem Internet verbinden. Internet of Things haben wir schon in vielen Ausgaben in diesem Podcast drüber gesprochen. Denn in diesen Geräten befindet sich häufig eine bestimmte Hardware der chinesischen Firma Xiaomi Technologies, Jean-Claude. Und dort gibt es eine Schwachstelle.
Ja, genau, da gibt es eine Schwachstelle, die dann eben ausgenutzt werden kann. Man kann dann zum Beispiel die Webcam oder im krassesten Fall das Babyphone, was am Internet hängt, kann man dann entsprechend manipulieren, dass das eben quasi Anfragen an Server schickt. Und schon habe ich ein Device, welches das macht. Wenn ich genug davon habe, so wie in den letzten Tagen passiert, kann ich ein unglaublich großes Angriffsszenario aufbauen. Und das Problem bei diesen Geräten ist ja auf der einen Seite der Nutzer, der zum Beispiel Standardpasswörter nicht ändert, der eine Webcam kauft, die auspackt, anschließt, ans Internet hängt, praktisch kann ich von zu Hause aus oder von der Arbeit aus kurz bei mir im Büro vorbeischauen, aber der dann sonst nichts tut, der sonst zum Beispiel das Passwort nicht ändert. Und gleichzeitig aber die Hersteller selber, ihr müsst euch mal achten, wenn ihr diese Internet of Things Geräte habt. Ich meine, das ist ja auch ein Drucker inzwischen, hängt sehr oft am Internet. Ich kann mit meinem HP Laserdrucker, kann ich von überaus über so einen Internetdienst von HP zu Hause ein Blatt ausdrucken. Und ganz viele dieser Geräte kriegen ja praktisch nie Firmware-Updates. Also das ist eine absolute Seltenheit bei diesen Geräten, dass du überhaupt mal ein Update kriegst, welches zum Beispiel eben diese Fehler dann beheben würde. Und da ist natürlich ein riesiges Problem, wo Sicherheitsforscher auch schon seit einigen Jahren drauf zeigen und sagen, hui, das wird mal gefährlich, weil der Moment, wo wir mehr Internet of Things Geräte am Internet hängen haben als klassische PCs, Smartphones und so weiter, der ist schon da und das wird noch massiv weitergehen. Man rechnet mit Milliarden neuen Geräten in den nächsten Jahren. Ja, und wenn die natürlich eine Schwachstelle haben oder ein paar davon, ja, dann kannst du dir ungefähr ausmalen, wie das in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, so einen kleinen Blick in die böse Zukunft der Angriffe, den haben wir jetzt in den letzten Tagen sehen können.
Meine Heizung zum Beispiel, die hängt auch im Internet, kann ich von überall her über mein Smartphone steuern. Und Mustafa, genau das ist dort passiert. Es gibt eben bei dieser Hardware, die Xiaomi Technologies anbietet, die andere Hersteller wieder in ihre Geräte einbauen, eine Schwachstelle und die kann mit dieser Mirai-Software ausgehebelt werden. Der Code für diese Software wurde vor ein paar Wochen öffentlich gemacht und offenbar haben ein paar finstere Gestalten diesen Code genommen und sich eingenistet auf Tausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden Internet of Things Geräten muss. Die ist das so halbwegs richtig wiedergegeben.
Ist es, Markus? Vielleicht muss man da zwei Schritte zurückgehen und nochmal so ein bisschen den Gesamtkontext mal öffnen. Denn diese Art von Angriff passiert hier nicht zum ersten Mal. Das ist etwas, was Kriminelle, also teilweise Leute, die einfach nur eine destruktive Ader haben, teilweise aber auch Kriminelle, die damit gewisse Internetdienstanbieter erpressen wollen, schon lange nutzen. Man nutzt, jetzt habt ihr so schön Internet of Things gesagt, man spricht auch oft von Botnetzen. Was es bedeutet, ist einfach, um so eine DDoS-Attacke auszuführen. Das steht für Distributed Denial of Service. Denial of Service bedeutet, man fragt bei einem Internetdienst, bei den Servern dieses Dienstes so oft eine bestimmte Leistung an. Das kann sinnvoll sein oder sinnlos. Das kann auch einfach nur sein, liefer mir mal deine Startseite aus. Man macht das so oft, bis das System so viel Last hat, dass es gar nicht mehr antworten kann. Man überlastet das System einfach. Das heißt nur Denial of Service. Und wenn man das über ganz viele verschiedene Systeme macht, die Anfragen dann stellen, um noch mehr Last zu generieren, dann heißt das Distributed Denial of Service, also verteilter Denial of Service Angriff. So, und hier ist das Besondere genau das, was ihr jetzt gesagt habt. Hier hat man ein Botnetz auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufgebaut. Das waren jetzt nicht Desktop-Rechner, die in einen Virus oder Wurm sich eingefangen haben, sondern das waren plötzlich eher Dinge, die wir ja als gar nicht als Computer wahrnehmen. Die Gerätschaften, die aber am Ende inzwischen auch Computer sind, teilweise auf Linux basieren, teilweise auf ausgefuchsten anderen Firmware-Lösungen basieren. Das sind dann so Dinge wie eben deine Heizung. So, und bei diesen Dingen, und Jean-Claude hat es ja schon gesagt, Jean-Claude, ich glaube, du hast gesagt, naja, da liegt es ein Stück weit auch an den Nutzern, dass man nicht die Standard-Admin-Passwörter dann mal ändert, damit eben eine solche Software nicht einfach, ich glaube, diese Software, die hat jetzt irgendwie 60 Kombinationen aus Username und Passwort ausprobiert, die Hersteller für gewöhnlich immer pauschal vorbelegen. Was aber besonders perfide ist, und da sehe ich eher das größere Problem, was besonders perfide ist, auch wenn ich diese Nutzernamen-Passwort-Kombi ändere, gibt es bei diesen Systemen manchmal, weil der richtige Linux-Rechner, richtige Betriebssysteme teilweise mit drin hängen, auch andere Möglichkeiten und andere Nutzer-Accounts, die Käufer gar nicht selbst ändern können. Das sind dann Dinge, die man über Kommandozeilenzugriff zum Beispiel angehen kann und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die gar nicht von dem Hersteller dafür oder von den Herstellern vorgesehen sind, in irgendeiner Form irgendwem irgendwie zugänglich gemacht zu werden. Die sind aber zugreifbar. Also Telnet, SSH, das sind alles andere Möglichkeiten als ein Webzugriff. Also das ist das richtig, richtig gefährlich bei dieser Nummer. Es sind ganz, ganz viele Geräte im Umlauf. Also wir reden hier nicht von 10.000, wir reden hier auch nicht von 100.000. Wir reden von Millionen, wenn nicht mehreren 10 und 100 Millionen, die potenziell ausnutzbar sind für pfiffige Hacker, um ein entsprechendes Botnetz aufzuspannen.
Genau. Und das Krasse ist natürlich, dazu kommt dann, du hast jetzt erwähnt, es sind ganz viele Millionen Geräte quasi potenziell verfügbar. Gleichzeitig haben wir ja auch fast alle oder immer mehr extrem potente Internetleitungen. Vor 10 Jahren hätte das noch anders ausgesehen, aber heute kann ja so eine Webcam kann relativ schon großes Schadenpotenzial aufbauen, indem sie da Daten sendet, weil ich habe ja eine riesen Webleitung. Ich merke das vielleicht auch gar nicht, wenn da bei mir ein paar Internet of Things Geräte quasi anfangen, irgendeinen Server zuzuspammen. Und ich denke, diese Kombination zusammen, die macht dann diese Angriffe auch so gefährlich und wahrscheinlich auch so erfolgreich, oder?
Genau, das ist eines der Probleme. Auf der einen Seite haben wir Rechenkapazitäten und Rechnersysteme, die immer mehr können, aber gleichzeitig sind die Datenleitungen, Bandbreiten auch riesengroß und vor allem gibt es einfach unendlich viele Geräte. Daran hätten wir vor 10 Jahren noch gar nicht gedacht. Aber wir alle kennen natürlich das Thema, wie uns ja sogar die theoretischen IP-Version 4-Adressen ausgehen und wir schon das IP-Modell, das Adressierungsmodell umstellen müssen, weil es einfach so unendlich viele Geräte inzwischen gibt, die ständig mit dem Internet verbunden sind.
Lasst uns mal drüber reden. Wie kann man sich eigentlich davor schützen oder gibt es überhaupt einen Schutz gegen solche Denial-of-Service-Attacken, Mustafa, in diesen Zeiten angesichts dieser, ja, du hast es gesagt, Millionen Internet-of-Things-Geräte, die da im Netz hängen, die potenziell für Angriffe missbraucht werden können, wenn man sie in ihren Standardinstallationen lässt oder wenn ein bestimmter Chiphersteller Mist gebaut hat. Was kann man dagegen unternehmen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dagegen, aber es gibt kein Patentrezept. Es gibt nicht die eine Lösung oder die, und sei sie noch so teuer, die man einsetzen kann, damit einem das nicht widerfahren kann. Der Angriff hat einen Brute Force Charakter. Je größer das Botnetz, so pfiffig muss die Software gar nicht sein, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff erfolgreich ist. Also es ist wirklich dramatisch. Und der Schutz auf der einen Seite, den kann man herstellen, indem man dafür sorgt, dass man eben noch mehr Verarbeitungskapazität hat oder noch besser eine Mischung aus Filtern der Anfragen, was schon ziemlich schwierig ist. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sagt, man etabliert sogenannte Reverse Proxies. Auf das Thema müssen wir gar nicht hingehen. Auch die kann man überlasten. Aber das sind dann, stellt euch einfach Rechensysteme vor, die eine Anfrage bekommen. Und bevor sie diese Anfrage schon an den echten Rechner weiterleiten, der, wenn er diese Anfrage bekommen würde, besonders viel Last produzieren müsste, weil er auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher nach der Webseite nachschauen muss, die er ausliefert, kann dieser Reverse Proxy unter Umständen schon viel früher merken. Und das ist auch wirklich ein ganz großes Unter Umständen, weil diese Anfragen, die kommen mir von überall her gefühlt. Aber wenn der Reverse Proxy merkt, hey, das ist keine sinnvolle Anfrage, dann leite ich die erst gar nicht an die Systeme, die jetzt noch mehr Last generieren würden und potenziell dann überlastet werden. Das ist ein Mechanismus. Ein anderer Mechanismus ist eben, ganz viel weiter eigene Rechenkapazität zu haben, wie es die ganz, ganz großen Häuser, also die Googles dieser Welt haben. Nicht mal die wären hundertprozentig immer geschützt vor so etwas. Und wiederum ein anderer Verteidigungsvektor bei dieser ganzen Geschichte ist zum Beispiel, also wenn man jetzt gerade an Firmen denkt, wenn man jetzt, lasst uns ruhig mal an den Bayerischen Rundfunk oder andere Medienanstalten denken, wir sind alle, obwohl wir richtig groß sind, auch sehr exponiert. ob das ein Verlagshäuser sind, wie vielleicht die Süddeutsche oder die FAZ-Infrastruktur oder die Spiegel-Infrastruktur oder die öffentlich-rechtlichen Medien oder die privaten Broadcaster in Deutschland. Niemand von uns kann einen Angriff dieser Größenordnung, möchte ich mal postulieren, einfach abwehren. Was man aber machen kann grundsätzlich, ist natürlich dafür zu sorgen, ich habe ja eben gesagt, man sagt immer so schön Angriffssektor, naja, die Verteidigungsstellung dagegen wäre, dass man die eigene Infrastruktur eben nicht zentralisiert, nicht dafür sorgt, dass man voll abhängig ist von und voll kaputtbar ist durch einen einzigen Angriffspunkt, sondern dass man, hört sich vielleicht für den einen oder anderen komisch an, eine Möglichkeit ist aber wirklich, dass man Cloud-Dienste nutzt, dass man dafür sorgt, dass es nicht einen Angriffspunkt gibt, sondern eben viele verschiedene. Denn für Angreifer bedeutet das, erstmal müssten sie wissen, welche ganzen Dienste wir nutzen, und sie müssten ein noch größeres Botnetz schaffen, damit sie eben diese ganz großen Internetanbieter verteilt auch noch angreifen können. Also ihr seht, das hat alles so eine sehr, sehr große Brute-Force-Charakteristika.
Mustafa, aber so eine Zeitung wie die New York Times, die ja auch für die, ich sag jetzt mal, geschwollen politische Willensbildung in den USA mithin das wichtigste Blatt überhaupt ist. Wieso verlagern die ihren DNS-Dienst komplett offenbar an einen anderen Anbieter? Das ist doch sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.
Eigentlich doch ist es schon, muss man sagen, Markus. Denn auch eine New York Times, so groß sie auch sein mag, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch aus IT-Sicherheitsgesichtspunkten, das ist streitbar bestimmt, ich gebe hier meine Meinung zum Besten, wird es sehr, sehr schwer nur schaffen und auch nur sehr, sehr schwer gegenüber den Besitzern des Verlagshauses wirklich sinnvoll darstellen können, dass man selbst entsprechende Kapazitäten braucht, um sich gegen etwaige Angriffe zu schützen. Ein Anbieter wie Dünn, die wirklich groß sind und die wirklich gut sind im Abwehren entsprechender Angriffe, die können das viel, viel besser. Nur jetzt erleben wir mal einen Angriff, also ich sag jetzt mal ganz salopp, die New York Times mit eigenen Ressourcen wäre wahrscheinlich schon bei einem Hundertstel dieses Angriffsvolumens, hätten sie es versucht selbst abzuwehren, kaputt gegangen. Nur ist Dünn jetzt einem Angriff ausgesetzt, der wahrscheinlich, wird ja alles noch analysiert, aber der wahrscheinlich bei über 500 Gigabit pro Sekunde an Angriffsbandbreite liegt. Also das muss irgendwas extrem Großes sein. Die Klärung ist ja noch offen. Das FBI und das Heimatschutzministerium sind unter anderem auch dran. Aber ich glaube, dass wenn wir uns dort nicht entsprechende Vollprofis bedienen und Profidienstleister, wir alle in unseren eigenen Metiers zu klein sind, um entsprechende Angriffe abzuwehren.
Jean-Claude, wer könnte hinter solch einem Angriff stecken? Gibt es da schon Informationen? Und welches Ziel könnte solch ein Angriff schlussendlich haben?
Naja, da sind wir jetzt natürlich sehr spekulativ unterwegs. Man weiß noch nicht viel Genaues. Offensichtlich hat sich zwar eine Hackergruppe dazu bekannt, wobei das auch sehr oft passiert und dann auch nicht immer unbedingt wirklich stimmen muss. Es sind zwei Dinge. Also man könnte natürlich jetzt, ich sag mal, die politische Schiene fahren. Man kann sagen, okay, wir stehen kurz vor den amerikanischen Wahlen. Russland, seine Verstrickungen in die WikiLeaks, E-Mail-Affäre, also diese Hackereien der Demokraten, das ist ein großes Argument im Wahlkampf ja auch. Man könnte natürlich sagen, okay, unter Umständen schießt da Russland jetzt mal ein bisschen vor, versucht was zu tun. Man konnte ja auch lesen heute zum Beispiel, dass sich tatsächlich einige Sorgen machen, weil man in gewissen Bundesstaaten ja digital wählen kann und dann gesagt haben, ja, aber wenn das dann zum dummen Zeitpunkt kommt, dann kann man eben nicht digital wählen, wenn die Server nicht mehr laufen. Das wäre so ein bisschen das politische Ding. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, weil diese Botnetze, die sind ja eigentlich, man kann die ja auch mieten. Und es ist natürlich so, wenn man quasi den richtigen Schlüssel hat, kann man inzwischen, es braucht nicht mehr zwingend die super, super Mega-Cracks wie quasi staatliche Hacker aus Russland oder China, die sowas tun, sondern es können tatsächlich auch verhältnismäßig kleine Gruppen, dadurch, dass so viele Geräte eben da sind, so viele Geräte angreifbar sind und wahrscheinlich auch so viele Geräte infiziert sind, können natürlich inzwischen auch kleinere Gruppen relativ großen Schaden anrichten. Also es ist nicht, es ist, glaube ich, heute, wir nehmen das ja am Samstag auf, am 22. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz gesagt, ob jetzt das so im ersten Moment hat man gesagt, ja, schon nur von der Kapazität her, das müssen staatliche Hacker sein. Aber ich glaube, das ist alles andere als sicher im Moment.
Mustafa, was glaubst du, wer könnte hinter diesem Angriff stecken?
Also von mir auch genau der Disclaimer, klar, wir sind hier spekulativ, genauso wie Jean-Claude das gesagt hat. Aber ich sehe da eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diese Größe und diese Ausgefuchstheit, da glaube ich nicht, dass da irgendwelche Script-Kiddies hinterhängen. Da hat sich jemand schon mehr Gedanken gemacht, als nur die Software irgendwie neu zu konfigurieren und auf die Menschheit loszulassen. Trotzdem muss man sagen, ich glaube, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. So sehr mag ich mich dann schon aus dem Fenster lehnen. Das eine ist, dass es ja schon berichtet und Berichte gab, dass eine große Drohwelle gerade kommuniziert worden ist, wo man gesagt hat, Mensch, ihr müsst uns so und so viel Geld in Bitcoin schwer nachverfolgbar oder gar nicht nachverfolgbar anonym überweisen, beziehungsweise halt in aushändigen, sonst führen wir diesen Angriff aus. Also da kann einfach eine ganz klar kriminelle, bisschen zu organisiert kriminelle Struktur dahinstecken. Und oder, und das ist das Interessante, das kann schon natürlich staatlich beabsichtigt sein. Das kann natürlich, das eine kann eine Nebelkerzenaktion darstellen. Denn wir haben ja auch im amerikanischen Wahlkampf vermutlich, zumindest nach Aussage des aktuellen amerikanischen Präsidenten und anderer Regierungsvertreter mitbekommen, dass auch Russland entsprechende Angriffe gegen die Vereinigten Staaten fährt. Und wir sind nun mal in der heißesten Phase des US-amerikanischen und für uns alle mindestens in der westlichen Welt mit wichtigsten Wahlkampfes. Da liegt die Vermutung gar nicht so fern, dass man sagt, naja, ist das vielleicht ein Trockenlauf, eine Trockenübung für etwas Größeres, was da entweder vor diesem Wahlkampf kommen mag oder irgendwann lanciert werden wird.
Was kann man als Privatperson eventuell tun? Wie kann man herausfinden, ob man in seinem Haushalt eventuell Hardware hat, die anfällig für solche Angriffe ist, Jean-Claude? Was ist das beste Rezept, wenn man selbst aktiv werden will und vielleicht im Kinderzimmer oder im Garten Webcams hat, die als Überwachungskameras dienen?
Ja, ich glaube, bevor man sich jetzt ganz tief in die Technik reinsteigt und mal alle Firmwares checkt und vielleicht die Firewall-Settings checkt und schaut, dass man auf dem aktuellen Stand ist und alle Passwörter ändert, das kann man natürlich tun, das sollte man auch tun, aber die erste Frage ist natürlich letztendlich die, muss wirklich jedes Gerät, welches du zu Hause hast und welches diese theoretische Möglichkeit bietet, dass man es ans Internet hängt, muss das auch wirklich so entsprechend konfiguriert sein? Also um auf meinen Drucker zurückzukommen, den ich am Anfang unserer Sendung kurz erwähnt habe, muss das Ding über den HP Print Server ansprechbar sein, über diesen Service von HP direkt im Internet stehen, damit ich unterwegs vom iPhone für meine Frau im Büro zu Hause quasi was ausdrucken kann? Ist das wirklich nötig? Und ich denke, wenn man sich das überlegt, bei wahrscheinlich vielen Dingen denkt man, ja, nee, eigentlich nicht. Ich brauche das Babyphone nur, wenn ich unten im Wohnzimmer Fernsehen gucke und das Baby oben schläft. Ich muss das nicht machen, wenn ich beim Nachbar sitze. Also ich denke, damit könnte man, ich meine, machen wir uns nichts vor, wir werden damit solche Attacken nicht verhindern können. Aber ich denke, das wäre vielleicht so der erste Schritt, dass man sich mal vielleicht überlegt, ein paar so Geräte gar nicht erst ans Internet zu hängen. Vielleicht reicht das einfach, wenn die im lokalen LAN sind, wenn man denen vielleicht auf der Firewall tatsächlich auch den Zugang dann kappt, dass die gar nicht erst nach außen was machen können, weil ansonsten neben, ich sag mal, Firmware aktualisieren, Passwörter ändern, so arg viel kannst du nicht machen. Oder gibt es noch irgendeinen Freak-Trick, Mustafa?
Ich meine, so ganz freakig ist es nicht, aber es ist natürlich eigentlich komplett Stand. Man kann natürlich sich dann mal die Router-Logs zu Gemüte führen und einfach mal gucken, naja, wann kommuniziert welches Gerät in welcher Intensität denn mit dem Internet? Das macht ja nicht mal wir Hardcore-Geeks, die wir ja alle drei hier sind, nicht mal wir machen das. Aber manchmal wundert ihr euch vielleicht, Mensch, irgendwie ist das Internet heute bei mir langsam. Und dann haben wir doch alle immer sofort den Schluss, dass der Internetprovider einen schlechten Tag haben muss. Aber niemand von uns weiß dann wirklich ganz genau, ob mich gerade,
ob wie du gerade so schön Teil gesagt einer DDoS-Attacke bist.
Richtig. Ob dein Babyphone nicht gerade die westliche Zivilisation beschießt. Also das, genau. Das heißt, dieserlei Dinge, die kann man natürlich machen, die kann man im Blick behalten. Und meine Empfehlung wäre auch, dass man, ich meine, auf der einen Seite als Käuferin oder Käufer von elektronischen und Internet-Connected Devices ist es natürlich nicht einfach zu wissen, welcher Chipsatz von welchem Hersteller denn wie in meinen Produkten verbaut ist. Auf der anderen Seite wäre meine vielleicht etwas naive Empfehlung trotzdem, dass man, wenn man sich entsprechende Produkte holt, man nicht das allerbilligste No-Name-Produkt sich gönnt. Denn, das ist die Vermutung, denn wenn es denn ein größerer Hersteller ist und wenn wirklich Schwachstellen bekannt werden, dann ist der Druck auf die entsprechenden Hersteller auch überhaupt erst einmal aufbaubar, dass sie halt entsprechend entweder einen Recall starten oder echt ein Firmware-Update bringen.
Leute, die Schlussfolgerungen, die wir jetzt gezogen haben, sind natürlich nicht so sonderlich befriedigend. Einerseits selber die Firmware der verschiedenen Geräte zu Hause checken, Sniffer-Tools einsetzen, vielleicht das Log des Internet-Routers zu Hause überprüfen. Aber wir haben ja gesehen, dass über Stunden sich diese Attacken vollzogen haben und Dünn konnte da offenbar nichts machen. Deshalb, Mustafa, nochmals die Frage, kann man denn als DNS-Anbieter als großes Internet-Infrastrukturunternehmen überhaupt nichts gegen solche Attacken unternehmen?
Weißt du, das ist natürlich eine sehr verlockende Frage, die man gerne sehr fundiert und differenziert beantworten würde. Ich nehme davon Abstand und sage, nee, kann man nicht. Es ist wirklich extrem schwierig. Denn stellt euch vor, jetzt haben wir das alle so extrem mitbekommen, weil man einen neuralgischen Punkt angegangen ist, nämlich einen DNS-Provider. Jetzt könnte man ja sagen, nun gut, wenn die überfordert sind, vielleicht sollten wir alle eine Telefonverzeichnisse neben unsere Rechner legen oder unsere Laptops legen, auf denen dann die echten IP-Adressen der Dienste liegen, die wir dann benutzen. Also GitHub hätte man wohl erreichen können, wenn du die IP-Adresse ihrer Load Balancer oder ihrer Reverse Proxies gekannt hättest, nur nicht indem du github.com eingibst. So dieserlei Dinge. Das sind Dinge, die gehen. Aber wie willst du dich dann davor schützen, dass ein entsprechend großes Botnetz eben direkt GitHub auch angreift, also über ihre IPs und direkt zum Beispiel dann andere Anbieter angreift, wie die New York Times und andere, über ihre IPs. Denn die IPs zu ermitteln, ist ja jetzt auch nicht die große Kunst. Dann machst du einfach, den Lookup kann jetzt jeder auf seiner Kommandozeile oder noch einfacher machen. Also es ist gegen diese Sache kein Kraut gewachsen. Das, was es eine Zeit lang ein bisschen einfacher, managebarer gemacht hat, ist einfach, dass jetzt die Durchdringung von Virenscannern und Firewalls auf Windows-Rechnern viel höher ist, als es zwischenzeitlich im ersten Jahrzehnt der 2000er der Fall war. Das heißt, es wurde immer schwieriger, nicht schwierig genug, aber schwieriger auf jeden Fall, die Windows-Rechner zu Botnetzen zu verlocken. Nur jetzt mit diesen Internet of Things, unter dem wir ja alles Mögliche an Geräten subsumieren, die überhaupt nicht sinnvoll geschützt sind, ganz schwierig, Botnetze zu vereiteln. Sobald es so ein entsprechendes Botnetz gibt, wird alles schwierig. Also wir müssen uns in der IT-Community, auch in der IT-Sicherheits-Community und vielleicht auch in der Politik Gedanken machen, was für neue Konzepte man in der Internetinfrastruktur einführen muss. Denn dort mahlen die Mühlen langsam, obwohl es Strukturen gibt und Standardisierungsbuddies gibt, die auch sinnvolle Verfahren etabliert haben über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, das wird einfach ein Riesenthema für die.
Jean-Claude?
Ja, und ich glaube, man kann, wie du sagst, das ist eigentlich so ein bisschen ein Weckruf für alle, natürlich nicht unbedingt für den End-User, aber sagen wir mal für die Politik und vor allem für die Netzpolitiker und auch all die Ingenieure und Entwickler, dass sie sich wirklich mal überlegen müssen, da was zu tun, weil ich glaube, ich sehe das genau gleich wie Musti. Also wir werden damit leben müssen und ich rechne auch damit, dass solche Attacken zunehmen werden, dass dann halt gewisse Dienste nicht funktionieren, dass es mal wieder irgendwie nicht geht, weil diese ganze Internet of Things Geschichte, so schön sie ja ist, ich will jetzt hier nicht als Untergangsprophet von Internet of Things daherkommen, das ist ja ganz toll grundsätzlich und bietet sehr schöne Möglichkeiten, wenn der Markus seine Heizung von unterwegs regeln kann, aber die Gefahren, die damit verbunden sind, denke ich, die wurden wahrscheinlich eher unterschätzt in letzter Zeit. Das ist dann das einzig Positive an so einer Attacke, dass das Ganze mal aufs Tapet kommt und die Leute sich fragen, hey, was ist denn da los? Warum ist denn das überhaupt möglich? Aber ich glaube schon, Stand heute, Ende 2016, da gibt es nicht wirklich sinnvolle Dinge dagegen. Man kann jetzt nicht sagen, hey Freunde, alle Virenscanner auf eure Webcams und dann ist gut, wie wir das Anfang der 2000er bei Windows allen gesagt haben und die haben das dann irgendwann mal auch gemacht. Da ging es tatsächlich zurück, diese Attacken, aber jetzt erleben wir eine ganz neue Qualität, ganz andere Geräte, die da angegriffen werden, die wir auch viel weniger im Griff haben. Ich meine, bei Windows konntest du zumindest den Kollegen fragen, der gut rauskommt und da hatte dir mal entweder das Zeug neu aufgesetzt oder einen Virenscanner draufgeknallt. Bei der Webcam wird das eher schwieriger oder beim Babyphone. Von dem her, ich denke, da muss man infrastrukturell irgendetwas tun, aber heute, Stand heute, da gibt's noch nichts. Das heißt, wir werden damit leben müssen, dass wahrscheinlich die eine oder andere Attacke in Zukunft zunehmen wird.
Dann bleibt uns, Jean-Claude, eigentlich nur noch eine ganz bestimmte Website zu diesem Thema zu empfehlen. Die Rede ist von Krebs on Security. Das ist der führende Experte, der Mann, Brian Krebs, der sich mit genau diesem Thema einen großen Namen gemacht hat und sehr viel, Jean-Claude, auch über solcherlei Angriffe in der Vergangenheit berichtet hat und selbst auch diesen Angriffen, weil er eben darüber berichtet und geschrieben hat, ausgesetzt war.
Genau, das ist ein Sicherheitsblogger, ein absoluter Security-Mensch, einer der besten, was man so hört. Der hat ein eigenes Blog, da schreibt er genau über solche Geschichten. Und weil er eben immer wieder den Finger auf die Wunde legt, weil er auch sich nicht scheut, Hersteller gleich anzuprangern und sagen, hey, die und die, die machen scheiß Firmware und so weiter. Genau aus diesen Gründen wurde er Ende September angegriffen und das war bis dato, ich denke jetzt wahrscheinlich die Attacke von gestern war größer, aber bis dato galt das als die größte DDoS-Attacke, die auf sein Blog gefeuert wurde, die war so groß, dass Akamai, dieser riesige Provider, der ja wirklich wahrlich weiß, wie man DDoS-Attacken abwehrt, der hat dann irgendwann aufgegeben, hat das Blog von Brian Krebs quasi offline genommen. Inzwischen wird er von Google geschützt. Google hat ja gerade für genau solche Webseiten, die sie auch so ein bisschen unter Freedom of Speech laufen lassen, also wo sie sagen, die sind wichtig, dass die eben wirklich weiter senden können oder weiter online sind, hat Google einen eigenen Anti-DDoS-Dienst, den man sich quasi, wo man dann unter seine Fittiche gehen kann. Das hat der Brian Krebs jetzt gemacht. Aber also das zeigt, das ist ein ganz, ganz spannender Typ. Und es ist zwar sehr technisch, ehrlich gesagt. Manchmal, wenn ich das lese, schnalle ich selber nicht genau, was er meint. Aber es ist trotzdem super interessant. Und ich denke, solche Leute sind wichtig, weil das sind genau die, die schon früh warnen und nicht erst, wenn es dann alle merken, wenn plötzlich Twitter nicht mehr funktioniert.
Das war Ausgabe 240 des Geek Week Podcasts mit Mustafa Issig im BR24 Studio beim Bayerischen Rundfunk in München und mit Jean-Claude Frick in Bern. Wir hören uns im Laufe der nächsten Woche hoffentlich wieder. Bis dahin und danke fürs Zuhören.